Herzlich willkommen bei Behind Star Trek, dem Star Trek Podcast mit Christian und Clemens. Wir scannen jeden Monat den Planeten nach interessanten Hintergründen dieses großartigen Franchise. Viel Spaß beim Hören wünscht euch euer Sven Plate, Wesley Crusher.
Ja, hallo, liebe Leute, hier seid ihr wieder beim Star Trek Podcast mit Christian, der aus dem Urlaub gekommen ist. Hallo.
Genau. Hallo. Hallo Clemens. Hallo. Schön, dass ich wieder mal sprechen kann.
Ja, waren ja lange nicht mehr on air sozusagen, was wir jetzt gerne natürlich machen. Ich habe nur zwei Star Trek News, die jetzt auch, wenn ihr das hört, ist ja schon alles alt, aber man kann es ja kurz erwähnen. Also bei Blue Bricks ist jetzt die Lizenz wirklich ausgelaufen. Da habe ich Bilder gesehen, dass halt im Shop kein... Ich glaube, zuletzt war die DS9, glaube ich, die man bauen kann, verfügbar und die ist jetzt auch raus. Ja. Die war ja auch stark vergünstigt irgendwie. Da gibt es jetzt nichts mehr zu erwerben offiziell. Ich glaube, bei Amazon gab es noch was, weiß ich nicht, ob da noch was ist. Mhm. Und ja, genau, bei Strange New Worlds, das wurde jetzt ja abgesetzt, beziehungsweise endet nach der 5. Staffel, komischerweise nach dann 6 Folgen, was ein bisschen merkwürdig ist. Ich glaube, bei Discovery war es auch so, das habe ich aber nicht weiterverfolgt, deshalb ist mir das da nicht aufgefallen, hatte ich nur in einem Podcast neulich gehört, bin da immer kein Fan von so staffelverkürzten Sachen, weil, also ich weiß es nicht, aber gefühlt denke ich dann immer, okay, dann wird's Ende auch schlechter, weil das, was eventuell mal dachte, was man hätte zeigen können, natürlich dann schwierig ist in 4 Folgen weniger zu erzählen. Also da bin ich immer, ja, weiß ich nicht, wie ich das, okay, es ist gut, dass es überhaupt noch gibt, klar, aber irgendwie bin ich ja kein Fan, wenn das so plötzlich dann eingedampft wird halb. Das ist so ein nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich weiß nicht, wie siehst du das denn?
Ja, ich finde, das ist dann immer so, hat auf jeden Fall schon Beigeschmack, dass sie jetzt versuchen, wieder so viel Story wieder in Folgen reinzupressen, wie nur möglich, damit sie nur auf diese 5 oder 6 Folgen dann kommen in der letzten Staffel. Mhm. Und das ist so wie bei Game of Thrones damals, da haben die das auch gemacht und da haben die das komplett verhunzt zum Schluss. Und so hoffentlich passiert das jetzt bei Star Trek nicht, weil das wäre so schade, weil das ist so eine gute Serie eigentlich jetzt. Und das würde mir wirklich wehtun, wenn sie jetzt das jetzt so alles so komprimieren und so viel Handlung reinpressen, wie nur möglich. Das wäre schade. Ja,
ist auch komisches sehr, sehr schade. Verkündigungsdatum, so 2-3 Wochen vor Start. Da wurde auch über den Podcast, war es von Claudia Kampsch und Sylter, glaube ich, spekuliert, dass man das jetzt so verkündet als negative Nachricht, damit, weil in der Paramount und was weiß ich, da kündigen gerade irgendwie viele anscheinend auf der Manager-Ebene oder eben nennen. Und wenn dann eine neue Person oder Personen an der Spitze sind, dass die dann halt nicht als erstes diese schlechte Nachricht verkündigen. Das wird spekuliert, natürlich, das ist Kavisatzleserei ein bisschen. Aber könnte schon, könnte natürlich sein, ich weiß es nicht, aber wenn man es früher, weißt du, da hast du 22 Folgen, ja auch ein bisschen zu viel. Ja, ist so teuer, ich kann mir es auch nicht vorstellen, dass es jetzt so viel finanziell ausmacht, die 4 Folgen, aber mein Gott, okay, ja.
Ich habe gelesen heute Morgen noch in der im Social Media Bereich, ich weiß gar nicht mal genau wo, aber das kann mir noch nachreichen, dass jetzt, wie du schon gesagt hast, Blue Bricks hat ja die Lizenz verloren und jetzt ist Lego. Lego ist
dran. Ja, hatte ich auch gehört.
Ja, aber okay, also da ist anscheinend was dran.
Aber da hatte ich auch schon vor einigen Wochen oder Monaten mal was gehört, aber du weißt ja, mit diesen Gerüchten, da weiß auch nicht, ist es. Also manchmal habe ich das Gefühl, es stimmt 1:1 oder es ist totaler Bullshit. Und dazwischen so gibt es gerade so internetmäßig bei so Gerüchten, es hat sich stark geändert, weil früher waren Gerüchte so, die Hälfte ist dran und heute ist es, das stimmt so oder nicht, habe ich das Gefühl. Also, es ist, ja, es ist so gefühlte Wahrheit, ne? Natürlich. Aber manchmal habe ich einfach das Gefühl. Und ja, Star Trek und Gerüchte ist halt auch immer schwierig, was da irgendwie erzählt. Komm, man kann es ja erwähnen. Wir werden sehen, wann was eintrifft. Auf jeden Fall.
Warten wir mal ab.
Genau, wir warten mal ab. Kurzman-Ära endet dann auch irgendwann anscheinend. Keine Ahnung, muss man sehen, wie man das dann abschließend bewertet. Weiß man natürlich auch nicht, wenn da eine neue Person kommt. Ja, deshalb.
Vielleicht wird es auch besser,
Genau, deshalb will ich jetzt gar nicht negativ, positiv. Also, wir haben da eh nichts mehr zu sagen. Das ist die Star Trek-Führung.
Wir sind nur Konsumenten.
Genau, wir sind nur Konsumenten. Die Star Trek-Führung wird komischerweise nicht alle 4 Jahre von uns nur gewählt. Ja, auch ein geiles Konzept, oder? Da geht es noch mehr drunter und drüber, weißt du?
Das ist
Fake News, genau. Das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten, diese 2 Nachrichten, die, also, falls ihr irgendwie das nicht mitbekommen haben solltet oder einfach noch mal kurz ein paar Worte von uns dazu.
Ich hatte für die letzte Aufnahme hatte ich sehr, sehr viel Feedback bekommen, sehr, sehr viel positives Feedback. Dafür auch nochmal vielen Dank an alle, die da mir geschrieben
haben. Vielen Dank, genau.
Ja, das ist wirklich toll, immer wieder mal Feedback zu
Ja,
bekommen.
das ist schön. Aber egal, ob es jetzt öffentlich gepostet ist oder so, wie sagt man,
Ja.
per Messenger, genau,
Genau.
das ist ja euch vorbehalten, wie ihr das machen möchtet. Aber wir sind ja immer dreistellig in den Hörerzahlen, kann man ja auch mal sagen. Deshalb, manches
Ja.
kommt besser an, manches weniger. Aber wir verstellen uns nicht. Wir reden gerne über
Nee,
Star
nee, um
Trek
Gottes
und
Willen. Ja.
manche Themen interessieren. Das ist ja bei mir auch so, wenn ich irgendwelche manche Podcasts höre, dann, wenn ich merke, okay, das Thema ist jetzt irgendwie nicht so für mich, ja, überspringe ich auch mal eine Folge. Das ist, glaube ich, normal bei
Das ist ja
dem
auch nicht schlimm.
Überangebot, was
Genau.
es heutzutage gibt, da.
Da kann man auch mal was überspringen. So ist
Man
es,
hat ja nur
genau.
24 Stunden Zeit, immer das ist ein bisschen nervig pro Tag. Ne? Nicht 26 Stunden, ne? Das ist
Nee,
falsch.
nee,
Es sind 24.
nee,
Ja, ihr seht es am Titel, was wir, denke ich, nicht haben, sind 24 Schiffe für euch, aber ich
nee.
hatte die geschrieben und du hast dann auch gesagt, dass du es gekommen, dein Mann auch noch nicht ein bisschen durchgegangen oder besprochen hast. Und da dachte ich, und dann passt es doch, wenn wir es auch zeitnah hier besprechen, dann müssen wir jetzt nicht künstlich noch ein anderes Thema dazwischen klemmen. Ist ja dann
Nee,
Quatsch,
nee.
wenn du da schon eh ein bisschen gerade drin bist. Einfach mal so Lieblingsraumschiffe oder grob als Spanne, was so die Schiffe sind, womit man die immer dabei sein müssen in Star Trek, die das nicht, weißt du, auf die man nicht verzichten könnte, aus
Ja.
Gründen wahrscheinlich. Ne? Ja, ich weiß nicht. Das ist so
Ja,
das.
als du mir das Thema geschickt hast, waren wir ja gerade im Urlaub und da
Genau,
haben wir dann
ja.
direkt uns gegenseitig angefangen, unsere Lieblingsraumschiffe aufzuzählen. Und da habe ich gedacht, gerade für das, dass mein Mann eigentlich ganz wenig Star Trek
Kennt ja
schaut, kennt
ganz
er sich mal
viele.
verdammt gut
Das ist
aus.
so, das ist.
Sogar die Pasteurs kennt er. Und da habe ich
Ah,
gedacht,
ja, guckt er bei den
was?
Schiffen dann immerhin, das ist aber super.
War ich fasziniert.
Ja.
Also.
Ja, da gibt es ja ganz interessante Sachen. Wenn die jetzt ein Schiff haben könntest oder also wo du praktisch für alle Zeit festlegen könntest, also mit dem Schiff würde nichts passieren. Es ist natürlich unlogisch, es muss gewartet werden, so, aber du weißt, wie ich es meine. Das Schiff, was
Ja.
praktisch dann Star Trek überdauern würde, weil du sagst, das könnte da alles von mir aus weg, aber das eine, das müsste jetzt wirklich immer dabei bleiben. Ich meine, was wäre das denn in deinem Fall?
Also in meinem Fall wäre das natürlich im Star Trek-Universum ein Ort, der für mich wirklich ein absolutes Zuhause schon fast darstellt. Das fliegende Wohnzimmer, die Enterprise D. Das ist für mich das ultimative Raumschiff überhaupt. Das ist eine Liebe.
Interessant, hätte ich nämlich
Wirklich.
auch gewählt. Das sind wir, glaube ich, gleich auf. Ich habe es mir schon gedacht. Ich habe ja
Ich
auch,
mir auch.
genau, ich habe ja auch dieses Buch, das gab es, glaube ich, irgendwann mal nicht mehr und jetzt gibt es es neu. Und vielleicht erzähle ich es auch falsch. Bücherthema bist du mehr drin. Also hier ist Star Trek is The Next Generation, eben die USS Enterprise illustrierte Handbuch. Ne? Das ist ein sehr dickes Buch. Ich hoffe, ich muss mal kurz
Ist das
parallel.
die blaue Ausgabe, dieses
Na, das
blaue
ist jetzt
Buch?
schon schwarz, es kann sein. Frag mich jetzt bitte nicht, ob ich da noch eine andere. Es ist auf Deutsch übersetzt, deshalb weiß ich nicht, ob das Original in einer anderen Farbe ist.
Okay.
Genau, ursprünglich ist es nämlich, war da von, genau, Cross Cult in Deutschland veröffentlicht und General Editor ist Ben Robinson und ich glaube, übersetzt haben es Claudia Kern und Björn Sülter.
Aha, okay.
Ja, finde ich interessant, weil da sind auch so Sachen drin, mit denen ich mich persönlich noch nicht so beschäftigt habe, einfach, dass das. Dass die Enterprise D so eine Struktur hat, Stützstreben, und das heißt dann, wenn da irgendwas kaputt geht oder irgendwie, ne, Photonentorpedos, also ihr wisst es ja, ne, Energiewaffen, irgendwas schlägt ein, dass es dann theoretisch so ist, dass es dann eben aufgrund der Außenhülle und Kernstruktur, Deckstruktur nicht, ja, wie sagt man, die Schäden vergrößert innerhalb dann des ganzen Schiffes. Also nicht so todessternmäßig, da ist dieses ein Loch, da schießt rein, da explodiert alles, sondern, naja, dass praktisch das ein bisschen abgefangen wird durch die Tritanium, Duranium, Trägerrahmen und solche Geschichten. Das war
Okay.
mir jetzt gar nicht so bekannt, weil ich weiß gar nicht, ob das so prominent in vielen Folgen aufge. Also es kann mal sein, dass es mal einmal vorkommt, aber hier im Buch gibt, werden da wirklich sich zwei Seiten mindestens zu gewidmet, dass das praktisch schon per Design da eine, ich weiß nicht, ob es eine Verbesserung jetzt generell ist gegenüber anderen Schiffen, aber dass man sich in diesem Punkt schon mal Gedanken gemacht hat, finde ich interessant. Also, ne, es ist ein fiktives Schiff, aber für uns ist es ja Realität, Gedanken gemacht hat, dass man auch in dieser Abwehrthematik jetzt ohne Schilde gibt es ja immer noch, ne, aber dass man schon in der Baustruktur darüber nachgedacht hat, wie man praktisch Schäden, also wie sagt man, kleiner gestalten kann. Ne? Also vermeiden kannst du es nicht, aber
Okay.
das fand ich interessant, weil das war mir total neu. Ne? Also ich lerne ja auch jeden Tag was Neues. Genau, und diese. Die Tritanium-Duranium-Mikroflaminenträger-Rahmen-Dinger, Kacheln, wie auch immer man es nennt, sind da eben auch an der Hülle. Das dient dazu eben. Und das ist eben dieser strukturelle Aufbau. Andere Schiffe werden das wahrscheinlich ähnlich haben, aber hier habe ich es zum ersten Mal praktisch auch in der Zeichnung so
Okay.
gesehen und wahrgenommen. Und ja, ist doch Gut, dass man sich darüber Gedanken mal gemacht hat. Ne? Also,
ja, ja. Schade ist es ja gibt nicht, auch ne? noch ein wunderbares Buch, das ich jetzt hier habe. Wahrscheinlich hast du ein ganz anderes, nämlich meins heißt Die Technik der USS Enterprise, das offizielle Handbuch.
Ich glaube, das war ein Vorgänger sogar, genau. Aber da wird sich jetzt
von Rick Sternbach
auch nicht.
Michael Okuda.
Ich denke mal, das ist ähnlich und hatte ich nämlich auch im Buch hinten mal gelesen, weil ich habe es nicht ganz durch, ich habe es durchgeblättert und geguckt, was ist interessant. Da wird auch Bezug drauf genommen, dass halt die Daten aus dem Buch, was du jetzt praktisch hast, auch viel entnommen wurden, weil das ja auch offizielles Werk ist und nicht irgendwie ausgedacht von irgendeinem Fan oder.
Ja, ich habe mir so jetzt bei der Recherche jetzt für die Folge so wirklich so eine Hommage eigentlich an die Enterprise erstellt. Denn ich bin ja so mit 7, 8 bin ich ja zu Star Trek gekommen. Das war ja halt mein erstes Raumschiff auch sozusagen, meine erste Liebe sozusagen für dieses Raumschiff auch gleich. Und ich glaube, die Leute, die in den 60er Jahren aufgewachsen sind, klar, logisch mit der Kirk Enterprise. Und aber hier natürlich die Enterprise mit Jean-Luc Picard. Und mir ist ja immer noch diese Szene im Kopf mit diesem Holodeck. Diese Folge Encounter at Farpoint, die erste Staffel, erste Folge, diese Pilotfolge, wo Data doch versucht, am Baum da zu stehen und zu pfeifen und Riker doch das erste Mal auf ihn trifft. Und dieses Holodeck hat mich schon so fasziniert damals. Das waren dann so verschiedene Komponenten, die dazu geführt haben, dass dieses Raumschiff dann auch mein Lieblingsraumschiff wurde. Weil es ist irgendwo immer so ein, du hast so eine spielerische Freiheit, so eine grenzenlose Fantasie mit diesem Raumschiff eigentlich. Weil du hast ein Zuhause, du hast Familien an Bord. Das fühlt sich
Stücke ja schon sehr nahbar. Das Wohnzimmer, also Wohnzimmer würde ich nicht nennen, aber das, also das was man am meisten, würde ich sagen, in der Serie präsent ist, ist, also okay, na, weiß ich gar nicht, aber sehr viel Screentime hat die Brücke, weil da eben unsere Brückencrew ist natürlich logischerweise oder und 10 vorne ist dann vielleicht so eher der Rückzugsort am Nachmittag oder Abend, wo du dann halt noch sitzt, logischerweise.
Genau, wo man dann so entspannt noch so ein
Jazz- und ein
Klassik-Konzert und sich mit anderen trifft, mit Kollegen und dann noch einen trinkt. Natürlich nur Synthirol und kein Alkohol.
Das ist richtig. Außer, muss es an Bord. Oder?
Ja, genau. Außer irgendein Diplomat kommt, dann wird auch mal das romulanische El ausgepackt. Ja, das macht das Ganze so nahbar und so menschlich. Und ich finde auch diese Enterprise D, die hat einfach noch mehr zu bieten. Sie ist erstens mal ein Raumschiff der Diplomatie, Forschung, aber auch irgendwo so ein bisschen Intellekt. Das hat alles so im Gleichgewicht. Und wie du gerade eben gesagt hast, ne, diese Freizeit- und Kulturangebote, die du ja hast auf diesem Schiff. Ja, du hast diese Jazz-Klassik-Konzerte, du hast dieses Holodeck, wo Worf zum Beispiel abartige Kampfszenen hat mit diesem Skeletor am Anfang. Da, das war in der zweiten Staffel, wenn ich mich noch recht erinnere. Dann diese Sportdinger, dieses Laser.
Ich hatte auch, weil du Sport sagst, im Buch jetzt hier selber gefunden, ich habe ja auch nicht mehr alle Folgen so immer im Kopf, ne? Und anscheinend ist da auch ein Schießstand und das fand ich witzig, da habe ich Bilder gesehen, wie da irgendwer mit dem Phaser hantiert und dann dachte ich mir so, okay, das hat so ein, also auf mich macht das so, habe ich sofort so Star Wars Vibes, wie irgendwie Luke im Millennium Falcon mit diesem fliegenden, ich weiß nicht was, Drohne oder sowas in der Art, ne, die dann einen beschießt mit diesem komischen Geräusch. Da hatte ich irgendwie so Star Wars Vibes, aber fand es aber interessant so, weil irgendwie ist es, also normalerweise so Schießstand verbinde ich irgendwie mit einem Feld in Amerika, wo halt irgendwer rumballert, aber in einem Raumschiff, dass da einer praktisch zu schießen übt, es ist vielleicht logisch, aber irgendwie, das wäre jetzt nicht das Erste, woran ich an einem Raumschiff dran denken würde, aber es gibt es anscheinend und das, also Toiletten gibt es irgendwie nirgendwo in Star Trek, das wissen wir alle.
Also, duschen ganz selten, ne?
Genau, gerade mit diesen Uniformen, weiß ich nicht. Aber das ist für mich so eine positive Überraschung gewesen und das heißt nämlich, man sieht da tausende oder hunderte Folgen, aber irgendwie manches rutscht so durch, weil das vielleicht einmal wirklich gezeigt wurde, kurz wie wer da eine Minute übt und ist dann wohl an Bord so, dass dann dieser Raum oder dafür existiert. Das fand ich interessant, ja.
Das ist wirklich toll und das macht ja auch das Ganze dann auch so abwechslungsreich und so spannend, weil du siehst ja auch mal den Friseur mal kurz, dann weißt du, okay, da ist es halt, da wird auch mal, da werden ganz normale Dinge eigentlich an Bord auch gemacht, ne? Also du hast
nicht Schule, nur gibt's dann, ja auch,
deinen
ne?
Dienst.
Also so Alltagssachen.
Genau. Alltagssachen, genau, du hast nicht die Schule, wo der kleine Alexander reingeht und dann seine Probleme hat. Und dann auch diesen kleinen Mini-Park. Dann habe ich in der Recherche noch etwas gefunden, das sage ich auch später. Da gibt es noch ein Deck, das anscheinend noch nie so richtig besprochen wurde. Komme ich nachher noch dazu. Aber so, wenn ich das Schiff mir so selbst anschaue, ich finde irgendwie, dieses Design hat auch irgendwas Geiles. Ich finde das so, das hat so, fast schon sanfte Rundungen, ne? So eine warme Farbgebung, so diese Beleuchtung auch. Das ist so wie so ein Luxusliner eigentlich. So, das ist auch, könnte auch das Traumschiff
sein. Ja, dieses Traumschiff im ja. Auf nach Reiser.
Es fehlt jetzt nur noch dann zum Schluss die, die Tortenträger, die da reinkommen und zu dieser Musik da.
Genau.
Immer die Torten reintragen, sobald irgendeine Schlacht geschlagen ist oder ein diplomatisches Problem gelöst wurde. Ja, und irgendwie spricht das halt aber auch so das Innenleben an, ne? Dieser Kontrast zwischen Hightech, du hast ja diese Warp-Kerne, du hast diese ganzen Tricorder, dann hast du wieder auf der anderen Seite dieses wohnliche Design mit Teppichböden, sogar Holz siehst du da drin und ja, irgendwelche Statuen oder ein Fisch, also ein Aquarium, und das macht das Ganze so heimelig und deswegen schaue ich das immer wieder gerne. Ich hatte jetzt vor kurzem mal wieder Netflix abonniert und das Erste, was dann mir gleich Netflix wieder vorgeschlagen hat, so nach dem Motto, der Kaufmann ist wieder zurück.
Da ist er wieder.
Dann schlagen wir doch immer, genau, da gleich mal The Next Generation
Star Trek, vor. Da hat er doch irgendwie 7000 Stunden.
Ja, genau. Und schon war ich wieder auf der Enterprise und habe mich sofort wieder wohlgefühlt und habe die Folge durchgesuchtet. Und das zeigt mir einfach, dass diese Serie und dieses Raumschiff komplett zeitlos eigentlich auch ist. Also ist mal meine Meinung. Also,
was ich auch noch finde, wo eine entfernte Gemeinsamkeit, würde ich es jetzt mal nennen, zur USS Voyager ist, die Voyager hat ja dieses Feature, dass man ein oder zwei, ich glaube eigentlich nur in einer Folge sieht, diese Füße in Anführungszeichen, wo du dann landest. Ja, genau. Per Design ist es so vorhanden, das ist mal nützlich, aber man sieht es, glaube ich, in einer oder zwei Folgen nur. Bei der Enterprise D verhält es sich ein bisschen ähnlich, wobei es man es häufiger, ist jetzt auch übertrieben, aber mehr als einmal sieht, ist ja praktisch diese Untertassenabtrennungsnummer, ne? Ja. Dass du praktisch die Untertasse abtrennen kannst und diese ganzen Kampfbrückensache, das kannst du dann theoretisch machen. Es ist ja eigentlich immer alles wie bei Starfleet, nur ein Forschungsschiff und es gibt kein Militär, wir haben nur komischerweise immer Waffen an Bord. Es ist ein bisschen übertrieben gesagt, aber also, wenn man es genau nimmt, ist es ja so, da kann man dann theoretisch noch mit irgendwelche Gegner, die jetzt das Schiff noch nicht kennen, verwirren oder wenn man praktisch schnell von A nach B, weil das ist ja auch ein Warp-Antrieb dann vorhanden oder ein Schnellantrieb, dass du da eben noch spezielle, kompliziertere Missionen dann, wenn du praktisch am Planeten irgendwas retten willst und musst aber zur gleichen Zeit da und da sein, dann könntest du da halt die Crew von dahin schicken und die machen die Mission da. Und das, also theoretisch, so häufig wird es gar nicht genutzt, aber theoretisch ist es machbar oder für Notfälle evakuieren. Also es ist schon gar nicht so unnütz und irgendwie eine interessante Idee. Und ich wüsste jetzt keinen, ich weiß nicht, gibt es noch andere Schiffe, der Schiffsklassen jetzt, sag ich mal, von Starfleet, die das auch drin haben? Oder haben das alle drin? Oder wir sehen es nur hier. Wie verhält sich das? Weißt du das? Oder
nee, leider weiß ich es nicht, aber meiner Fantasie würde ich das schon sagen, ja.
Von der, ja. Dass es so serienmäßig ist, könnte auch sein. In, auf jeden Fall halt beim Schiffstub, ne, Galaxy-Klasse, aber ob es jetzt bei so anderen Klassen, da bin ich mir unsicher.
Ich auch. Also
gesehen habe ich es nicht und bin ich so in den Büchern drin, kann sein, dass es irgendwo auftaucht.
Schreib also ich habe jetzt noch nie, außer bei Enterprise D, diese Abtrennungssequenz irgendwie gelesen oder gehört. Könnte mich jetzt auch nicht erinnern. Also die Voyager kann das, glaube ich, überhaupt nicht. Dafür kann sie ja, wie du schon gesagt hast, auf dem Planeten landen. Was ja auch so toll ist, dann halt bei diesem Warp 9 dann, ne, diese Abtrennung, ne, dass nochmal diese Gefahr auch dargestellt wird. Ne, das ist schon ein gefährliches Manöver, was es ja wahrscheinlich ist auch, wenn man sich das so vorstellt, ne, wenn man da irgendwie sich da bei Überlichtgeschwindigkeit abkoppelt.
Das ist, und also wieder ist kein Routine-Ding auf jeden Fall, ja.
Ja, ja, und da braucht man natürlich einen Riker, der dann... Genau.
Also ich glaube, der Riker war das auch ersten Folgen, oder er musste sich beweisen, und ich glaube, da musste er auch dieses Manöver durchführen. Ne? Das war doch, ich weiß nicht, ob es die erste Folge war, oder, aber auf jeden Fall...
Er hat die Kommandos gegeben, ja.
Genau, er hat die Kommandos gegeben und musste das auch praktisch manuell und nicht maschinell und so, ohne ChatGPT.
Der Rest.
Schaffen.
Ja. Genau, der Rest hat dann Data übernommen.
Genau, also genau.
Der war dann, der ist ja fürs Grobe zuständig, und der Riker natürlich mit seiner autoritären Art, die er hat, und seiner netten Führungsart hat dann dafür gesorgt, dass das Raumschiff wieder zusammenkam.
Ja, ich sehe gerade hier, also dieser Phaser-Schießstand, da hat Worf unter anderem auch Gainen wohl den Umgang mit dem Phaser beigebracht. Oder umgedreht, wer weiß. je nachdem, wer besser trifft. Genau, gibt es wohl zwei Schießstände tatsächlich. Interessant. Ja, müsste ich jetzt nochmal die Folge unbedingt gucken, weil ich das gar nicht auf dem Tableau hatte. Ne?
Ja, ist ja ein amerikanisches Raumschiff, wenn man das so möchte. Ja, deswegen ist normal, dass da geschossen wird. Nee, Spaß beiseite. Also klar, logisch, die müssen ja natürlich auch üben, weil wenn sie irgendwo auf dem Planeten runterbeamen und sich da mit irgendwelchen Leuten rumschlagen, dann sollten sie ja wissen, wie ihre Waffen funktionieren oder wenn sie mal wieder von den Borg geändert werden oder sonst irgendetwas. Ja, so ein paar Eckdaten hätte ich noch so. Das Raumschiff hat 42 Decks, also genug Platz eigentlich für alle Besatzungsmitglieder. Da hat jeder sein eigenes Quartier. Es sind ja auch, wie wir schon gesagt haben, Familien an Bord. Bei meiner Recherche bin ich über etwas gestoßen. Ich weiß nicht, ob du da auch drüber gestoßen bist. Die haben ja eigentlich zwei Delfine an Bord. Weißt du das?
Hätte ich jetzt nicht gewusst. Ist es?
Nicht?
Okay. Ja.
Okay. Und zwar ist das die Seatonschen Ops. Hoffentlich spreche ich es richtig aus. Also navigieren mit Delfinen. Und zwar ist das ein spezieller Bereich bei der Enterprise D. Ich schicke dir auch nachher den Link noch zu dieser Seite.
Ja.
Das kannst du dann in die Shownotes packen. Und zwar hat die Enterprise D ein ja, Delfintank. Und diese beiden ja, überwachen sozusagen die Navigation des Schiffs. Und warum Delfine? Also weil Delfine besitzen so ein natürliches Verständnis für dreidimensionale Bewegung. Und das ist halt ideal für die Navigation im Raum. Ihre Fähigkeit, sich halt dann in diesen, ich nenne es jetzt mal 3D-Weltenumgebung zu orientieren und zu navigieren. Und diese Ops, die findet man zwischen Deck 13 und zwischen Deck 14. Das ist ein Navigationslabor mit so einer neutralen Schwerkraft und natürlich logisch hoher Feuchtigkeit wegen den Delfinen natürlich. Da gibt es sogar Rettungskapseln für diese Delfine.
Okay. Wird das
Und da
irgendwo
gibt es
mal
ein,
thematisiert in irgendeiner
ja,
Ich
und zwar wird das thematisiert, jetzt halte ich fest, natürlich nicht bei TNG,
Okay, ja.
sondern bei Lower Decks.
Ach so.
Ja,
Okay.
aber auf dieser Seite, die ich dir nachher zuschicke, siehst du Entwürfe, wie das wirklich angedacht war. Für, das nennt sich Forgotten Track, nennt sich diese Seite, forgottentrack.com. Und da siehst du wirklich die Zeichnungen auch da
Ah, ich hab's
drin
offen,
und
ja.
Beschreibungen. Ach, hast du schon offen,
Ja,
ja? Ja,
in
ja.
Schwarz-Weiß
Und
oder Grau, ja.
ja, genau,
Ja.
so eine Konzeptart auch und wie das hätte aussehen sollen. Und da dachte ich, alter Verwalter, jetzt gucke ich
Sequest.
seit
Ja.
1987 schaue ich Star Trek, liebe die Enterprise D und stolpere heute im Jahr 2025 über
Das ist
so ein
Wahnsinn, nee.
geiles Thema.
Ich hätte gesagt, so, es ist doch nicht der Film mit den Walen hier, da sind doch hier falsch. Das sind
Ja,
Delfine.
ja.
Die Serie mit den Delfinen, die man nie sieht. Wahnsinn. Ja.
Die man nie sieht, ja.
Nee, ist mir
Also,
wirklich neu. Ich habe
anstatt.
das gar nicht. Nee, krass.
So stolpert man über gewisse Dinge in der Recherche und ich dachte mir so, schön,
Nee,
dass ich dann noch was entdecke, was
siehst
ich noch
du?
nicht
Ich
kannte.
habe diesen Schießstand entdeckt, du hast Delfine. Also was kommt jetzt noch hier?
Mal schauen, was noch
Ja.
kommt. Das eine oder andere kommt bestimmt noch.
Ich glaube, es ist so die Vorliebe. Ups, du sagst es schon richtig, je nachdem, vielleicht wann man mit Star Trek so begonnen hat.
Ja,
Bei mir war
genau.
es damals diese Sat.1-Phase vermehrt, wo es ja lief. Ja, bei mir ist es auch. Also auf das Schiff könnte ich im ganzen Franchise überhaupt nicht verzichten. Natürlich auch nicht auf die Crew, das spielt da ja alles mit rein.
Natürlich.
Und jetzt anscheinend auch nicht auf die Delfine. Also, ja, nee.
Ja, finde ich einfach schön. Ich fand es auch schön, dass es in der dritten Staffel bei Picard nochmal so eine richtig schöne Hommage nochmal an die Enterprise D gab. So ein richtiger Fanservice nochmal. Das hat so richtig gut getan, das nochmal zu sehen. Und
Auf
auch
jeden
wenn es
Fall.
vielleicht jetzt nicht für den einen oder anderen gepasst hatte, aber für mich hat es damals wirklich gepasst. Ich dachte
Ja.
einfach nur geil, das nochmal zu sehen. Das war einfach schön. War richtig poetisch. Und gerade auch noch zum Thema poetisch. Ja, die Enterprise D symbolisiert ja eigentlich auch die Föderation direkt, dieser Forscherdrang. Nicht wir sind ein Kriegsschiff und müssen da jetzt irgendwelche, ja, so wie früher die Spanier rüber nach Südamerika sind und da drüben alle unterworfen haben, so ist es ja nicht, Gott sei Dank, sondern hier wird geforscht, hier wird man neue Spezies kennenlernen, neue Lebensformen kennenlernen. Und ja, es ist halt das Flaggschiff. Es ist definitiv das Stadtflaggschiff, das beste Schiff. Und das zeigt es ja auch, indem es hell ist, offen ist, groß ist. Ich finde zum Beispiel dieser Maschinenraum, er kommt mir manchmal vor wie so eine kleine Kathedrale.
Der
So
ist
ein
richtig groß, ja.
Riesenraum.
Hat jetzt zwar
Wahnsinn.
keine Quadratmeterzahl, aber das ist schon ordentlich, ja.
Es ist eigentlich so ein, ja, so ein Gene Roddenberry-Ding eigentlich. Also da hat wirklich, da haben die damals in den 80er Jahren, finde ich, klasse Arbeit geleistet und haben da sehr, sehr viel rausgeholt. Und jetzt fällt mir auch gerade so spontan ein, die Yacht, die haben wir ja auch nie gesehen. Kannst du dich erinnern, da wird ja auch über die Kapitänsjacht gesprochen.
Genau, hatte ich ja auch, ich weiß die Zeit nicht, aber im Buch gesehen, die Voyager
Ja.
hat es, glaube ich, auch, und das sind auch so Dinge, die existieren irgendwie, aber es wird nie eingesetzt. Und wenn man nicht das mal von gehört hat, ist es, glaube ich, auch was, was man leicht vergisst, weil man es einfach nie sieht so richtig, ne? Oder wird vielleicht mal erwähnt in einem Satz, aber das gerät dann einfach in Vergessenheit, sowas, ja.
Ja. Und was ich auch so faszinierend fand, bin da bei der Recherche, habe ich gelesen, dass Whoopi Goldberg ja diesen Wunsch hatte, ja mitzuspielen. So, die mussten ja nicht nur diesen Charakter entwickeln, sondern die haben ja deswegen auch Ten Forward entwickelt, extra für Whoopi Goldberg beziehungsweise ihren Charakter Guinan. Und das fand ich auch so klasse, weil das, da passiert ja auch viel
Absolut, ja.
in dieser Bar. Nicht nur diese tiefsinnigen Gespräche und wenn Consular Troy ihr Schokoladenmus isst, sondern auch wenn da mal ein Wesley am Fenster steht und da rausschaut und seine Mutter vermisst und solche Kleinigkeiten und dann stellt sich Guy nebendran und erzählt so ein bisschen und das gibt mir wieder dieses Heimelige, was ich meinte am Anfang, ja, dieses Zuhause. Und das rundet das Ganze eigentlich auch ab und deswegen liebe ich die Enterprise D.
Ja, ist absolutes Premium-Schiff. Auch auf der Brücke fand ich immer interessant, da hinten die müssen stehen und vorne und in der Mitte kannst du sitzen. Also, okay, wahrscheinlich bequemer als auf anderen Nicht-Föderationsschiffen allemal. Das will ich jetzt gar nicht sagen. Genau, nee, aber schön. Ich mochte auch hier dieses Shuttle Typ 6, müsste es gewesen sein. Vom Design her, also diese Shuttles, was sie da immer hatten, hat ja auch Warp-Antrieb. Länge ist 6 Meter, Breite 4 Meter 4. Und ja, kannst du zwei Leute rein plus 6 Passagiere. Kennt es ja alles. Warp 1 bis 2 für 48 Stunden. Und in der nachgerüsteten Version Warp 2 für 36 Stunden. Also da kommt man nicht schnell von A nach B, sozusagen über lange Strecke, aber für so mal auf dem Planeten, wenn da Beamen nicht geht oder irgendwer will nicht beamen, solche Leute gibt es ja auch, kannst du gerne den Shuttle Typ 6 nehmen und dann das damit bewerkstelligen. Bei irgendwelchen Außenmissionen stürzt es ja auch immer mal ab, liegt glaube ich nicht am
Ja.
Schiff, sondern mehr an der Story. Das hast du ja in anderen Voyager oder wo auch immer auch so. Das will ich jetzt gar nicht dem Typ irgendwie sagen, dass es ein schlechtes Schiff ist, sondern ja, ist storybedingt. Wobei ich vom Gefühl her sagen würde, dass sie bei Next Generation mehr drauf geachtet haben, dass man nicht unendlich davon hat oder so, was bei Voyager manchmal ein bisschen kurios war. Also, es ist jetzt so ein Gefühl, ich habe es jetzt nicht Statistik, ihr habt da bestimmt krasse Internetseiten, irgendwie, dann schickt es gerne rein. Aber habe ich so ein
Ja,
Gefühl, dass
gerne.
ne, bei Voyager irgendwie, wenn so ein Schiff verloren geht, dann merkt man nicht, dass es fehlt, sondern es taucht dann in ein paar Folgen, hat man trotzdem noch Shuttles übrig und so. Ah, suspicious, ne? Also, aber ja.
Noch kurz zur Kapitänsjacht noch. Die heißt ja bei der Enterprise D Calypso, also nach der verborgenen Perle sozusagen. Die ist an der Untertassensektion. Also unterhalb, wird eigentlich benutzt für planetare Landungen, diplomatische Missionen, aber auch für private Reisen. Also wenn der Captain mal vielleicht auf Risa zum Beispiel fliegt
Kann
und
das
dann
dann
in Ruhe
abrechnen?
ein Buch lesen will, genau, dann kann er es auch noch abrechnen. Es wird sogar geschrieben in Fanfiction, dass es warpfähig wäre. Dann hat es dann im Enterprise E dann auch noch die sogenannte Jacques Cousteau noch gegeben. Und das ist dann natürlich auch dann die, Entschuldigung, nee, die Calypso, so von Jacques Cousteau hat dann den Namen bekommen und sollte dann nochmal so ein bisschen auch die Verbindung sein zum Forscherdrang und natürlich auch zum Maritimen halt noch, weil es ist ja irgendwo immer noch ein Schiff, auch wenn es ein Raumschiff ist. Ja, und da wollte man so ein bisschen, glaube ich, noch ansetzen, dass man sagt, da geht mit dem Ganzen noch ein bisschen maritimer Touch halt. Es ist ja, wenn man so will, immer eine U-Boot-Story, wenn man so Star Trek ja schaut.
Natürlich auch gibt es auch das. Das wurde jetzt oder wird gerade verschrottet. Der schöne Flugzeugträger, der namensgebend, vielleicht auch mit, weil auch die USS Enterprise, genau, wobei wir jetzt hier auf der Enterprise D weniger Personal haben. Da sind es so 1014, hatte ich jetzt gefunden, Besatzung gewesen. Also je nachdem, ob da irgendwelche Diplomaten noch mit dabei sind, dann sind es halt ein paar mehr oder weniger. Aber
Ja,
im
genau.
Tausenderbereich bewegt man sich. Also ist schon eine Größe. Und wie du schon sagst, also es gibt dann ganz viele verschiedene Decks und auch eben Aussichtsplattformen. Die Stellarkartografie hat mir auch eigentlich eine extra Folge gemacht. Es gibt die
Ja.
Quartiere, die kennt ihr alle mit unbequemen Kissen, so wie ich das gehört habe. Das ist, glaube ich, generell das Star Trek-Problem. Das will ich jetzt gar nicht Next Generation angreifen. Das stimmt schon, dass diese Kissensituation skandalös ist, aus meiner Sicht. Aber okay, Nackenschmerzen sagen hallo. Es gibt Frachträume, ja, diesen riesen Maschinenraum. Ja, Frachträume auch manchmal. bisschen alles reingestopft. Gibt es ja auch einige Folgen, die dann eigentlich nur in den Frachträumen spielen. Hat schon seine Räume und man weiß da immer, ja, wo man ist und ist einfach ein Stück zu Hause, was im Weltraum rumfliegt manchmal so wirkt, als ist es heißt, das einzige Schiff der Föderation, wenn es gerufen wird, will ich jetzt gar nicht zu hoch hängen, aber es ist auch so, denke ich, jeder Planet oder jede Bevölkerung, wie auch immer, die dann überlegt, da irgendwie in Beziehungen zu gehen mit der Föderation, ich glaube, wenn ich da Repräsentant wäre, würde ich es auch, sag ich mal, bewirken wollen, dass dann das Flaggschiff da kommt und nicht irgendwie
natürlich
diese Redos, sorry, aber es ist blöd gesagt, aber weißt, wie ich es meine. Ne? Also das hat natürlich nochmal einen politischen Effekt vielleicht dann auf die lokale, ja, genau, auf den Planeten halt selber oder auf den Ruf, wenn dann wirklich der Picard kommt mit der Crew, mit der Enterprise D. Ja, wobei manchmal ist es auch so, ja, es ist immer das einzige Schiff bei Rettungsdingern, was in der Nähe ist, ist halt aber auch mit, ja, kurios würde ich es mal nennen, aber so hätten wir eben viele Stories nicht gehabt. Das ist bei allen Serien so.
Genau.
Ja, schönes Schiffchen, genau.
Mit einer, definitiv.
Ja, absolut.
Also ich habe jetzt auch nichts mehr weiter. Also das war das so was ich alles, genau, zu dem,
wie gesagt,
Raumschiff gefunden habe.
Die technischen Sachen.
Einfach ein schönes
Schiff. Genau, könnt ihr ja euch gerne alles nachlesen. Wir sind da, glaube ich, eher so gefühlsmäßig drin, was uns denn an diesem Schiff,
ja,
begeistert, ist meist hoffentlich auch die Crew und die Geschichten, die stattfinden. Dieser Teppich, einfach die Brücke ist so heimelig und wirkt nicht, wie sage ich es, karg, wie in vielleicht bei anderen Spezies oder so schwach beleuchtet, dass du gar nicht weißt, welchen Knopf muss ich jetzt drücken, wenn ich jetzt hier arbeiten soll. Das ist da ja nicht der Fall. Zu hell wäre es auch nichts, aber es hat einfach dieses, ne, dieser beige Lederton. Es ist, ja, manche würden vielleicht sagen, vielleicht ein bisschen langweilig, aber ja, ist auch mal entspannend. Warum denn nicht? Also es muss ja nicht alles grell oder sein, sondern das ist einfach.
Es ist nicht schöner Wohnen, sondern.
Es ist nicht schöner Wohnen, sondern es ist schöner Arbeiten, ja, vielleicht. Und da ist,
ja, doch, genau,
ein gutes Statement und einfach vom Design. Mich spricht es total an und das, wenn ich jetzt mich entscheiden auch müsste, wäre das auch mein Schiff, was auf keinen Fall aus irgendeinem Grund, das ist natürlich hypothetisch, entfernt hätte werden dürfen oder darf. Ne? Also, wir wissen alle, wie es dann irgendwie gekommen ist, aber es ist sehr großer Franchise-Teil. Ne? Das ist wirklich, ja.
Definitiv. Deswegen bin ich jetzt auch gespannt, was du als nächstes für dich herausgefunden hast.
Das hatte ich schon mal gesagt. Also, ziehe ich auch nicht zurück. Das ist natürlich eine andere Gemengelage vielleicht, aber ja, welche ich jetzt auf Platz 2 ranken würde,
ja,
ist die USS Voyager. Ja, wieder Starfleet, langweilig, ich weiß. Aber ja, ich finde es, so ist es vielleicht, wenn ich da jetzt praktisch nicht so emotional an der Enterprise D hängen würde, ist das aus meiner Sicht das schönste Schiff. Das ist, wirkt vielleicht alles da ein bisschen moderner. Okay, kannst du nichts abtrennen, ja. Hat aber auch eben so eine Captain's Yacht. Natürlich von der Besatzung ist es viel kleiner, ja. Also da hast du so im Bereich 150er Besatzung sind wir. Aber ich finde, die wirkt gar nicht so klein. Also wenn man sie so sieht, vielleicht, da hast du recht, so wenn man den Maschinenraum sieht, ist ein bisschen so mehr nach oben, in Anführungszeichen.
Ja.
Also nicht so in die Breite, wie es jetzt bei der Enterprise D ist, dass der Geordi da schön einen Radius hat zum Rumlaufen, sondern die Belana Torres, die gute, muss da immer ein bisschen hochklettern, irgendwas machen am Computer, dann wieder runter. Und es ist halt wirklich, da sind so, glaube ich, Szenen, wo man merkt, okay, es ist nicht so ein großes Schiff, aber wenn du jetzt den Vorspann siehst oder so, dann wirkt das Schiff für dich nicht klein. Es liegt natürlich an der Kamera und der Machart. Aber das muss man sich immer, glaube ich, dann bewusst machen, weil wenn du jetzt so 150 siehst, dann wirst du sagen, ah, ist so wenig. Aber ist wirklich jetzt nicht, ne, das kleinste bekannte Sternflottenschiff, würde ich jetzt sagen, aber es ist nicht so groß. Ne?
Ja, es sieht auch, ja, ich finde, es sieht
sportlich aus. Und hat unendlich Shuttles.
Ja. Ja, das Shuttles hat es
ja, ohne Ende. Ja, das hat sowas, ne? Also, Dynamik.
Ja.
Ja, genau, dynamisches. Später wird auch noch ein Shuttle gebaut, ne, dieses. War das ein
Der Delta Flyer?
Was war da? Ich weiß nicht, ob sie dann. Genau, der Delta
Flyer, genau,
wollte ein Rennen machen.
Wo sie dieses Rennen machen, richtig.
Ja, das, genau, war das Rennen, ja. Genau, hat es dann ja auch später noch dazu bekommen. Ist halt eine Fürsorger, dies, das eben in den Delta-Quadranten. Also, das ist halt ein Schiff, was finde ich auch so eine bestimmte. Ja, andere haben das auch, aber das hat nochmal so eine extra Geschichte, die es vielleicht von anderen abhebt. Jetzt gar nicht so technisch, sondern einfach nur die Story, die die Leute erleben, ist nämlich an einem Ort, wo eigentlich föderationsmäßig oder auch von den anderen Völkern oder Rassen, was wir kennen, sind die nicht so dort vertreten. Okay, die Borg schon. Ja, die sind ja überall, das zählt nicht. Ja. Aber ich finde, das macht es nochmal, hat so einen speziellen Kniff aus meiner Sicht, diese lange Reise, was das Schiff bewältigen muss, was ich dann immer kurios fand, dass es manchmal mir zu nagelneu aussah. Das sage ich auch gerne. Also manchmal ist so das Gefühl, ja, okay, vor 2 Folgen habt ihr da diesen Riesenkampf gehabt und jetzt sieht es wieder so aus, als ob das,
ja,
weißt du,
genau,
irgendwie mal da irgendwo angedockt ist im Weltraum-Dock, neu angesprüht wurde und alles. Und da, das sind so die Momente bei Voyager gewesen, wo ich mir einfach mehr Realismus gewünscht hätte. Manchmal, von mir aus auch, dass da mal eine Staffel lang einfach irgendwie links auf der Seite, das Ding ist kaputt, man findet da nichts Neues und dann siehst du einfach so ein riesen Fensterfront oder irgendwas, was da kaputt ist und das ist jetzt einfach in Anführungszeichen dauerhaft für eine Staffel, ist da was kaputt oder so.
Genau.
Das hätte ich mir noch mehr gewünscht vielleicht, aber ich finde, es sieht super aus und wäre jetzt wie so ein Racer eigentlich, sieht das aus, ne, vom Formfaktor, ja.
Die bekommen nämlich immer Prügel ohne Ende, ne, und wie du schon sagst, ja, und dann sieht es wieder aus, wie als wäre es gerade aus der Werft gekommen. Also das ist wirklich, das macht auch wirklich viel durch, dieses Schiff.
Auf jeden Fall.
Ne? Also wenn man überlegt, ne, die haben ja diesen Slipstream Antrieb, wollte ich eben sagen, der Antrieb.
Genau.
Ja, Zeitreisesprünge, Transwarp-Sprünge.
Also das muss auch erstmal aushalten, auch,
ja. Ja, das Ding, das ist ja unzerstörbar eigentlich.
Ja, ja,
7 Jahre lang nur Dauerbeschuss.
Und es eigentlich hat etwas, was 90% aller Star Trek oder Serien oder Produktionen nicht vorkommt. Es hat einen Journalisten an Bord, der auch kochen kann.
Stimmt.
Neelix. Ja. Also es ist auch so ein Thema, was man ja wirklich in Star Trek, okay, wir haben es in DS9 noch ein bisschen, aber das ist ein Thema, wo man denkt, okay, es gibt eigentlich gar keine Journalisten so richtig. Und da ist es natürlich nur intern für die Voyager, aber es ist ja schon Journalismus, sag ich mal, oder ein Format, vielleicht unterhaltender Natur, ne, wo er immer alle frühmorgen erstmal begrüßt und irgendwelchen Gossip, es ist meistens Gossip, nachgeht, ja, aber es ist eine Art von Journalismus und was vielleicht auch vom Delta-Quadranten abhängt, dass da eben wenig los ist. Und ich finde, das Schiff sieht super aus, ist einfach so ein was Schnittiges. Da haben sie sich auch einfach gut überlegt, ich weiß nicht. Also natürlich ist, bei mir sind es immer so die Erdenschiffe, in Anführungszeichen, die da, weil man halt das meiste ja nur auch nur aus dieser Sicht sieht. Intro allein ist für mich immer noch das beste Intro. Ja, deshalb, genau.
Ein schönes Schiff, ja.
Ja, das schönes Schiff. Ja, wie gesagt, technische Details könnt ihr da drauf eingehen und so, aber das ist nicht so unser Ding. Hat viel weniger,
das kann man ja auch alles nachlesen.
Hat viel weniger Decks als jetzt.
Hat aber auch was Heimeteliges.
Ja. Also
das hat's
und jetzt sehe ich ein Bild bei Deep Space Nine, wo es angedockt ist und es sieht wirklich nicht so klein aus, wie jetzt von der Personenanzahl vermuten lässt, aber da haben wir auch auf der Enterprise T oder wie auf der Voyager auch Folgen, wo man gefühlt zu 15 Schiff mal fliegen muss. Das geht alles irgendwie mehr schlecht als recht, aber es würde auch funktionieren. Ne? Man hat ja viele Computer. Genau, Delta Fly hast du erwähnt, der sieht auch nochmal sehr Race-lastig
aus.
Ist, ist ja auch dafür entwickelt. Deshalb ist es logisch. Ja, macht viel durch, da auch Kampf gegen die Borg und was da alles passiert.
Die Herojen, wer fällt mir da so spontan
die Jäger da
ein?
Genau,
ja, also genau. Die machen einiges durch.
Wie die Spezianer und Spezies 8472, also Enterprise D hat auch viel auf die Mappe bekommen, aber die hatten theoretisch noch Backup-Funktionen in Form vom Verstärken, das jetzt hier, ja, da sind die Verbündeten immer mal so folgenweise da, aber das ist es dann eigentlich auch schon. Okay, USS Equinox hat man auch mal 1-2 Folgen, aber eher nur temporär und ist halt für sich allein gestellt und dafür macht es das Schiff und die Crew doch meistens ganz gut. Manche Entscheidungen sind halt immer ein bisschen in der Nachbetrachtung. Kann man die nochmal anders bewerten. Haben wir bei der Enterprise D sicher auch mal. Und ja, aber ich könnte mir Star Trek ohne die Voyager gar nicht vorstellen.
Ja. Ja.
Was ist noch bei dir so ein Schiff, wo du sagen musst, das ist auch ein super Schiff, ist vielleicht nicht die Enterprise D, aber würde ich auch nicht missen wollen.
Ja, also missen wollen, naja, das ist mal dahingestellt. Also
oder,
ich gehe mal jetzt vom Teppichboden, ich gehe jetzt mal vom Teppichboden weg und gehe mal zum Titanpanzer über und zwar zu so einem richtigen Albtraum, nämlich Widerstand ist zwecklos. Die Borg-Raumschiffe, die faszinieren mich halt. Da habt ihr die Kuben, diese großen, weil das ist genauso, das ist so diese Antithese eigentlich zur Föderation, das haben die geschickt damals gemacht. Du hast so ein kaltes, geometrisches, emotionsloses Schiff, das keine Fenster hat, das keine sichtbare.
Also Antithese per Design meinst du jetzt?
Ja, genau. Ja. Keine Brücke, ne? Nur reine Funktion eigentlich. Und das Ganze wird ja dann gesteuert nur durch diesen kollektiven Willen. Und das fand ich damals als Kind bzw. als Jugendlicher schon so richtig bedrohlich und unheimlich. Und das hat mich schon ein bisschen auch so leicht gegruselt. Und das fand ich so faszinierend daran. Deswegen sind die ja auch, die sind ja früh eingeführt worden bei Star Trek, bei The Next Generation schon in der zweiten Staffel, Folge 16, die Zeitsprung mit Q-Folge. Mich hat das halt einfach fasziniert, diese düstere Ästhetik. Man hat so das Gefühl, das ist so eine lebende Maschine eigentlich. Dieser Kubus ist, jetzt mal ganz kurz zu den Fakten, 3 Kilometer an den Kantenlängen lang und hat bis zu 130.000 Drohnen an Bord. Das muss man sich mal vorstellen.
Eine Riesenarmee eigentlich.
Also, ist eine, ja, eine Großstadt ist eigentlich, ne? Was mich halt auch immer so beängstigt hat, dieses Ding fliegt durchs All, kann der Enterprise ohne Probleme folgen und du siehst nirgendwo einen Antrieb. Und wir erfahren ja dann später, dass die so mit solchen Transwarp-Korridoren arbeiten und sozusagen eine Abkürzung durch den Subraum nehmen. Und
also sie betrügen, sind wir doch mal ehrlich.
Ja, genau, das sind so richtige Betrüger.
Ja. Schreiben nur ab, machen, aber es ist ja, sie passen andere sich an, ja, also sie nehmen das Beste von anderen, aber so Eigenleistung hast du Borg Queen, okay, aber der Rest eher nicht, ne?
Ja, deswegen heißt ja auch meine Lieblingsfolge The Best of Both Worlds von TNG, wo Locutus dann entsteht. Genau das ist es nämlich, ne? Diesen Transwarp-Korridor, die nehmen dann wahrscheinlich von der die Idee von einem, sag ich es mal, assimilierten Physiker, nehmen die dann einfach diese Idee, setzen die dann in die Tat um. Ja, also das ist ja genau das, worauf auch die Borg ja raus wollen. Und die haben ja eigentlich keine Brücke. Ne? Die haben ja so dezentrale Systeme eigentlich. Ne? Da ist kein zentralen Maschinenraum.
Was natürlich, sagen wir mal, auch taktisch nicht unclever ist. Also weil sozusagen du hast ja nicht, machst du was weg und dann kapituliert oder es geht nicht weiter, sondern dann würde wahrscheinlich eine andere Untereinheit, wie auch immer, das Kommando erstmal übernehmen und dann geht es weiter. Also genau. Das ist, du kannst da nicht einfach Drohnen oder wie auch immer entfernen oder irgendwas beschießen, den Antrieb und dann stopp. Das geht bei denen eigentlich immer weiter und das hat auch dieses Unaufhaltsame und wie du schon sagst, per Design, das ist ja auch ein Würfel mit so, wie so Röhren, das, oder das ist Stahlverstrebung, das wirkt halt auch sehr künstlich oder sehr technisch und auch dieser, wie sagt man, dieser Beam, nicht Beamstrahl, sondern dieses,
wo
das
sie
ist
dann,
alles so grün gehalten auch.
Grün gehalten, ja genau. Also neongrün alles, ja.
Das passt auch zu dem Schwarz sehr gut.
Die halten ja grau, die Enterprise damit dann zum Beispiel fest. Und schweißen da dann mal ein Deck raus. Die sind ja da knallhart. Das ist ja auch das, was ich meine. Ne? Du hast ja dieses Modulare, wie du schon gesagt hast, selbstreparierende. Du nimmst an der einen Ecke was weg und trotzdem funktioniert die andere Ecke ohne Probleme weiter. Und dann wird auch irgendwann die andere Ecke, die beschädigt ist, wieder repariert. Und das macht ja diese Bedrohlichkeit auch von diesem Raumschiff aus. Ja, dann gibt's ja noch so Untertypen von diesen Raumschiffen. Es gibt ja noch diese Kugel, das ist mehr so eine Fluchtkapsel, ja, so Aufklärungseinheiten, wie dann zum Beispiel bei der U-Folge, wo dann so ein ganz kleiner Borg-Kubus nur abstürzt. Und da gibt's auch so einen asymmetrischen Borg-Raumschiff, das ist in dieser einen Doppelfolge, Angriff der Borg, die dann so, ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen soll, so diamantförmig aussieht und dann hast du so eine Art Abgang nochmal, so wie so ein Schlauch und dann hast du nochmal so rechts oder links nochmal so ein kleines Raumschiff nebendran hängen, sondern das nennt sich der Borg Typ 3. Ja, die können dann auch besser in diese Sphären eintauchen, habe ich gelesen, für ihren Slipstream oder beziehungsweise in diesen Subraum, wo sie reingehen, durch diese Transwarp-Kanäle. Sozusagen sind die dann eigentlich ist noch effektivere Raumschiff als der Borg-Kubus. Aber dieser reine Borg-Kubus, den finde ich einfach nur faszinierend. Deswegen habe ich mir gedacht, den muss ich auch jetzt hier reinbringen, weil ich finde dieses Design einfach geil. Es hat dieses dunkle und bedrohliche. Und was ja auch noch war, die Star Trek-Leute sind ja nicht blöd. Die haben einfach alten Schrott genommen, irgendwo vom Schrotthändler, haben das für dieses Design zusammengeschweißt und zusammengebaut und haben dieses geniale Innenbereich dieses Raumschiffs dargestellt. Und ich würde es denen sofort abnehmen. Diese ganzen Modellbaureste und Rohrlabyrinthe nehme ich denen komplett ab. Mhm. Und toll, also einfach nur stark gemacht. Dann gab es ja später dann auch noch diese Drohnen beziehungsweise diese Nanotechnologie, die dann noch eingeführt wurde. Und man kann eigentlich die Borg-Raumschiffe gar nicht in feste Klassen einteilen, sondern ja, die entwickeln sich immer weiter und wie gesagt, jedes Raumschiff ist deswegen nicht immer nur quadratisch, sondern wie schon gesagt, rund
oder so asymmetrisch. Hat die Voyager ja auch mal erleben müssen oder man, ohne jetzt zu spoilern, da gab es auch mal eine Koexistenz für einige Zeit. Ja, was ich dem Design noch sagen kann, also es ist ja, wie du schon sagst, sehr zweckmäßig, aber finde ich auch für den Weltraum ist es folgerichtig im Star Trek-Universum, weil was wir jetzt vielleicht für Schiffe hatten, sind ja auch Schiffe, die aus unserer Sicht ein bestimmtes Design haben und da steckt
Ja.
eine Aussage drin oder es ist, symbolisiert Schnelligkeit. Aber wir leben in Star Trek und wenn man da jetzt ehrlich ist, ist es technisch gesehen völlig irrelevant, ob das dann ein Würfel ist, ein Dreieck, wenn es einen bestimmten Antrieb hat und von A nach B schnell mit Warp 9,9, wie auch immer, reisen kann. Bei uns ist es anders jetzt, ne, hier im Wasser, wie verdrängt ein Schiff Wasser und so, da kommt es auch aufs Design an. Das ist natürlich dann im Weltraum, das sieht vielleicht jetzt erstmal komisch aus, das ist einfach nur, ja, was ist denn das jetzt hier für ein Quader? Ist ja gar kein Raumschiff nach dem Motto, aber es ist im Weltraum relativ egal, jetzt sage ich mal. Und deshalb, wie du schon sagst, sie nehmen sich das, was sie meinen zu brauchen, was alles ist. Also ich weiß nicht, ob die auch irgendwie mal nicht assimiliert haben. Okay, ein, zwei Sachen, das könnte nicht assimilieren, aber generell verleibt man sich ja eigentlich alles ein und das wird dann auch so grau-schwarz oder auch mit diesen grünen Aspekten überzogen, dass man es auch dann sieht, dass das jetzt zu denen gehört. Das ist für uns Zuschauer jetzt so sichtbar dann gemacht worden.
Definitiv, ja. Deswegen, wie gesagt, musste ich es jetzt auch noch mit aufnehmen, weil es ist einfach, finde ich einfach geil. Ja,
Haben ja auch
Borg sind toll.
Subraumkommunikation. Deshalb, bei mir kommt es immer so vor, wenn die Borg auftauchen, also die haben da wenig Probleme, sich immer mehr oder weniger schnell Verstärkungen von völlig aus dem anderen
Ja.
Winkel herbeirufen zu können. Und das ist also einfach aufgrund der Masse von Schiffen oder was es da gibt, vielleicht im Verhältnis zu anderen, ja, Föderationen oder Klingonen, wer auch immer, schon ein Vorteil, würde ich jetzt mal sagen, weil du kannst ja irgendwas reinrufen und manchmal dauert es, aber dann kommen dann einfach 20, 30 Schiffe oder noch mehr, Hunderte. Das ist was, womit man jetzt vielleicht die Föderation weniger aufwarten kann, ne?
Definitiv. Ja, die kommen ja immer so zack, zack, zack. Da kommen ja mal so 20 Raumschiffe gleichzeitig angeflogen. Und dann kommen nochmal aus dem Hintergrund nochmal 10, 20. Also es ist faszinierend, wie die hier miteinander kommunizieren, beziehungsweise wie schnell die dann auch dann am Einsatzort sind. Hast du noch ein Raumschiff, wo du sagst, das
Ja, ich habe
sticht
noch ein
hervor?
Raumschiff, das, also, oder ist vielleicht eher so eine Standardsache, aber ich will es nicht missen wollen, weil es auch die Benutzer des Raumschiffs, finde ich, optisch auch von der Innenausrichtung sehr gut widerspiegelt und ich könnte es, Star Trek könnte ich mir darunter, also, oder wenn das fehlt, das könnte ich mir gar nicht vorstellen, ist vielleicht auch so ein Rückschaufehler, weil man es nicht anders kennt, aber naja, ihr wisst, wie ich es meine. Es geht um Raubvögel, es geht um den klassischen Bird of Prey. Also,
Ah ja.
Star Trek könnte ich mir unter bestimmten Voraussetzungen unter anderen Raumschiffen die fehlen vorstellen, aber so ein Bird of Prey, wo so ein wütender, langhaariger Klingone mit einem Blutwein sitzt und dann funktioniert was nicht und dann tritt er dagegen und dann flackert da kurz irgendwie orange-braun ein Licht auf, man sieht gar nichts, weil es viel zu dunkel ist, dann haut er da drauf und irgendwann springt die Kiste wieder an. Also das ist doch wie so
Ja,
ein
die sind
altes
halt
Auto.
sehr
Ja, und
Klingons und
ja.
Heavy Metal einfach.
Genau. Und, natürlich können die Klapperkisten sich aber trotzdem tarnen, was vielleicht zu der Anfangszeit, wo sie so auftraten, auch in den älteren Filmen gut nutzbar war. Danach konntest du die vielleicht auch mit irgendwelchen Dingen eher ausspüren, weil ne, auch Raumschiffe haben einen Auspuff in Anführungszeichen oder ne, irgendwie kann man es doch dann finden. Aber theoretisch so auf den ersten Blick, wenn du jetzt nicht so entwickelt bist, könnt ihr gerne auch mal einige Schiffe tarnen, sodass du die nicht sofort siehst. Allein, das ist so ein bisschen so die Antithese zur Föderation, wie dieses Schiff auch von der Brücke ausgestattet ist und auch die Sitze. Das wirkt alles so massivst unbequem, aber passend zu Klingonen, weil denen kommt es jetzt nicht auf Bequemheit an, sondern ja, das Krieg und Met und Blutwein und das muss alles so irgendwie halt noch funktionieren und so gestalten die auch die Raumschiffe, weil die größeren Schlachter und Kreuzer, was sie da haben, finde ich, sehen einfach nur aus wie ein Upgrade von einem normalen Bird of Prey plus vergrößert. Also das ist jetzt nicht so wie bei der Föderation oder weiß nicht, Romulanern oder anderen, sondern das ist einfach vergrößert und dann wahrscheinlich mehr Waffen drin und 1.000 Leute mehr. Aber da hat man jetzt nicht so, wirkt auf mich großartig, konzeptionell immer überlegt, ob das auch designmäßig oder noch andere Sachen angebracht wären. Und ja, aber ich finde, das spiegelt einfach die Klingonen so gut wider und ich könnte es mir
Definitiv.
nicht vorstellen, ohne da, ja, es gehört dazu. Und vom Design her, so Raubvogel, das nachempfunden, so wie bei uns ja auch Flugzeuge, anderen Raubvögel nachempfunden wurden, in echt.
Genau.
Passt es super zu den Klingonen und ist einfach vom Design fantastisch und ist einfach geil.
Ja, da fällt mir auch gerade ein, die können ja sogar auch auf Planeten landen. Ne? Man überlegt Star Trek
Stimmt,
4,
da hast du
ne,
recht, genau.
dann. Ja, landet ja auch im Park von San Francisco und
Genau, ja.
deswegen, also die können auch alles und die brauchen kein Quartier, wo man sich mal zurückzieht und mal irgendwo gemütlich hinlegt, sondern da wird
Das ist dann
auf dem
eher wie eine
Boden
kleine
oder
Gefängniszelle,
genau wieder
da habe ich
geschlafen, die
das
sind
immer
da
das
knallhart.
Gefühl, dass die, genau, das ist natürlich anders als wie jetzt bei der Föderation, wo man
Ja.
wirklich, ja, das ist auch so ein cooler Schiffstyp und man sieht ihn immer mal und da freue
Definitiv.
ich mich eigentlich auch immer, weil, ja, gehört
Die sind
dazu.
cool, ja. Gibt einige coole Raumschiffe und deswegen würde uns natürlich auch mal interessieren, wenn ihr eure Raumschiffe mal aufzählen wollt oder vielleicht mal ein Bild schicken wollt oder so. Vielleicht habt ihr ein Blue Bricks Modell oder egal was, schickt uns mal was zu. Also mich würde es brennend interessieren. Ich denke doch dich auch, Clemens,
Ja,
was die Leute
absolut.
so,
Genau.
so in ihren Man Caves oder in ihren Schlafzimmern oder Wohnzimmern stehen haben. Ich werde auch demnächst mal ein paar Bilder posten. Ich habe ja da meine ganzen Lieblingsstationen und Raumschiffe.
Genau,
Und da
ja.
ist auch ein Bird of Prey dabei.
Ist sehr schön, ne? Ist genau, ja, ich auch.
Ja, ja, ja.
Bird of Prey, ohne geht's nicht. Was ich
Ohne
natürlich
geht's nicht.
noch erwähnen wollen würde, und muss jetzt nicht
Ja.
näher drauf eingehen, aber ein kleines, tapferes Schiff. Alle Kenner wissen Bescheid. Also Defiant natürlich auch. Weil es nochmal eine andere Art ist von Schiffsentwicklung, die sich eigentlich nur auf den Kampf spezialisierte, wo ja immer gesagt wird, das hat die Föderation nie was mit zu tun. Aber da haben sie mal wirklich ein Schiff entwickelt, was eigentlich nur diesen Zweck hat und auch häufiger dann genutzt werden muss in Deep Space Nine halt. Aber gibt es ja auch einige Schiffe dann dieses Typs oder diesen, ja, Schiffsklasse halt. Und ich finde auch diesen Standard-Jem'Hadar-Jäger schön, weil er auch sowas Käfrig-Bedrohliches hat, weil er so violett leuchtet und es ist nochmal so eine, ja, jetzt nicht wie ein Bohrkubus, aber eigentlich auch von der Beleuchtung her geht von dem so eine Bedrohung aus. Irgendwie, das haben sie da gut gemacht und der hat auch sowas
Die haben.
Windschnittiges und könnte so ein fieser, das ist ein fieser Typ, was soll ich sagen. Aber
Ja,
sieht,
genau.
sieht geil aus und passt natürlich auch zu den Jem'Hadar da, ist halt alles lila gehalten und es sind ja auch unsere Helden von DS9. In ein, zwei Folgen nutzen sie auch mal so ein Ding für eine Mission. Finde ich, sieht einfach auch geil aus und nur um jetzt mal nicht immer nur die Starfleet-offensichtlichen Sachen zu nennen und genau.
Die haben wirklich so einen funktional brutalen, effizienten Anstrich irgendwie
Genau.
und auch keine Ästhetik. Das ist eigentlich nur ein Raumschiff zum Zweck.
Ich weiß nicht, ob es das einzige Schiffstyp war, aber da fiel es mir auf, dann, die haben ja auch dieses Head-Up-Display, ne, was sie dann praktisch,
Genau.
ja, wie so visuelle Brille, hätte ich jetzt gesagt, oder so,
Wie eine VR-Brille
vorschaltet.
fast schon. Ja,
Genau,
ja.
genau. Und das macht sie auch vielleicht. In Star Trek Stand jetzt, das ändert sich ja auch manchmal, schon einzigartig, ja, und sind halt recht klein, wie gesagt. Eigentlich Besatzung ist ein Warta und 42 Jem'Hadar da, Länge 90 Meter, also das ist jetzt wirklich nur ein kleines Schiffchen.
Klein, aber fein.
Genau. Klein, aber fein, genau. Wollte ich nur noch mal
Ja.
erwähnen, ne? Dann heißt es ja immer nur Starfleet. Nein, ich gucke auch auf
Nee,
andere
nee,
gute
nee.
Designs, da bin ich, genau. Ja, ich weiß nicht, gibt es sonst noch was, was du einfach noch nur kurz noch erwähnen würdest, dass mal, was du jetzt noch in der Hinterhand hättest, was du noch loswollen werden würdest oder.
Nö, also ich habe ja, wie gesagt, meine Lieblingsraumschiffe genannt. Natürlich hat jedes Raumschiff irgendwo seinen Charakter auch. Ne? Also wie gesagt, was war ja gerade eben gesagt, die Jem'Hadar-Schiffe sehen so brutal aus, die klingonischen Schiffe, aber auch die ganzen Schiffe vom Dominion, also jetzt genauer gesagt von den Cardassianern, die sehen auch sehr, sehr. Ich weiß gar nicht, wie ich das bezeichnen soll. Die sehen aus wie so ein fliegender Hammer eigentlich. So ein Hammerhai. Ja, die haben vorne, also diesen Kopf wie ein Hammerhai, dann hinten schlank und sehen trotzdem irgendwie bedrohlich aus. Und deswegen, also jedes Schiff mit seinem Design, haben die Star Trek-Macher wirklich sich das nicht nur dabei gedacht, sondern die haben über den Tellerrand hinausgeschaut und vermitteln uns dadurch ein super funktionierendes Universum. Und ich glaube, für jeden ist irgendwo etwas dabei. Für jeden. Von
Auf
uns
jeden Fall.
Star
Ja, bei
Trek-Fans.
den Romulanern denke ich halt immer, wenn das Schutzschild nicht vom Schiff funktioniert, da kannst du da mit dem kleinen Shuttle immer durchfliegen. Ist jetzt
Ja, genau.
aber irgendwie, das ist auch völlig abgefahrenes Design, aber würde mich dann vielleicht ein bisschen stören, aber dieses Gefühl, fliegt da jetzt einer durch? Ist unlogisch, ne? Oder so, aber theoretisch, ne? Aber
Theoretisch können wir mal durchsplitzen, ja.
theoretisch könntest du irgendwie mit der Defiant da. Ja, oder es gab ja auch in Deep Space Nine dieses, was der Sisko mit seinem Sohn praktisch Stadler macht, dieses bajoranische Schiff mit diesen Sonnensegeln, was auch ein völlig krasses Design war. Genau, nur
Ja.
kurz noch erwähnt, weil es auch völlig untypisch für das Sonstige, was man sieht, war, vielleicht, ne?
Ja,
Aber
das
auch eine
bajoranische
interessante Folge war, genau.
Ursprungsschiff.
wo es dann darum geht, einfach ob toll. Die damals von A nach B überhaupt dahin konnten in diesen Raum. Und ja, will ich jetzt nicht sagen, wie es ausging, aber ihr wisst eh Bescheid. Dann schreibt uns gerne, wie gesagt, was Christian schon gesagt hat, was sind denn vielleicht so eure Raumschiffe, ohne die es nicht geht in Star Trek, ne? Da sind wir doch gespannt, weil da sind natürlich die Vorlieben total verschiedlich. Bei den tollen Schiffen ist es ja auch logisch, kommt auch immer aufs Alter, vielleicht spielt da mit rein. Schreibt es uns gerne, schickt uns eure Bilder dazu und auch weitere Vorschläge gerne für neue Folgen und dann hören wir uns hoffentlich
so schnell wie möglich
wieder. Ohne Zeitangabe. Ne? Zeit ist relativ.
Ja, genau.
Da, Christian, haben wir Glück, dass wir hier bei einer Science-Fiction sind. Genau. Ja, dann euch noch einen schönen Tag und bis dann. Macht's gut. Ja, tschüss.
Bis dann. Macht's gut. Ciao.
Ciao.